Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Es ist die letzte Chance, nochmal in diesem Jahr an die Jahreslosung zu erinnern. Danach kommt dann nachher schon nur noch Weihnachtstage, mindestens im Schneewindhaus. Du bist ein Gott, der mich sieht, aus dem ersten Buch Mose. Ich beginne mit einem Beispiel. Ein Cousin von mir wohnt schon etliche Jahre in den USA und berichtete uns diesen Sommer von einem Erlebnis dort in den Gemeinden dort, wo er da ist. Da kamen drei Indianer hoch zu Ross, also richtig noch, wie man sich das vorstellt, mit ihren Pferden in eine Gemeinde oder zu einer Gemeinde und wandten sich an den Pastor dort und fragten ihn, welchen von unseren 20 Göttern verehrt ihr Christen? Da musste der Pastor erstmal so ein bisschen sortieren und stützen. Und ich weiß nicht alle Details des Gespräches. Ich weiß nur, dass er ihm dann erklärt hat, dass also die 20 Götter, das ist nicht das, da ist keiner zu finden darunter, unter denen, die wir Christen verehren. Und hat dann diesen dreien erklärt, wir glauben an den einen Gott, der alles geschaffen hat. Dann hat er ein paar Worte dazu gesagt und dann hat er vor allem betont, und dieser eine wahre Gott, der alles geschaffen hat, der hat einen Sohn, Jesus, und durch den kann man dann wirklich wissen, dass man richtig ist. Und nicht nur, da müsste wohl einer sein und sicherlich, und die Leute sagen es auch alle, oder irgendwie sowas, das war nicht. Nun ist das ja uns ja in Europa, mindestens im modernen Europa, Sitte, dass wir dann sagen, ach ja, wir glauben doch alle irgendwie an einen Gott. Es sei denn, wir sind jetzt ganz atheistisch, aber sonst irgendwo hat man so das Gefühl, ja, irgendwie haben wir da alle so ein bisschen. Und da hätten die drei Indianer gesagt, naja, so mit irgendwie und so, da sind wir nicht zufrieden. Aber wir wollen schon wissen, was und wie, das muss schon richtig klar sein an dieser Stelle. Die Jahreslosung redet ja auch von einem Du. Du bist ein Gott, der mich sieht. Es heißt nicht, es gibt einen Gott, der mich sieht. Von dem namhaften Prediger, nicht dem Max und Moritz, sondern dem anderen Wilhelm Busch, gibt es diesen schönen Satz, einen Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Also so irgendwo, da gibt es wohl einen Gott, und da sagt er, den gibt es nicht. Es gibt nur den, wo ich entweder als ein Du mich ihm zuwenden darf, oder ich bin ihm nicht zugewandt, dann bin ich drehe ich ihm den Rücken zu und damit sind die Verhältnisse auch klar. Da gibt es nichts Neutrales dazwischen. Noch ein zweites Beispiel aus dem geliebten Sachsen-Anhalt. Ich stamme ja auch hierher und ich weiß nicht, ob das die Sachsen-Anhaltiner alle so in ihrem Bewusstsein tragen. Ihr habt ja einen Weltrekord hier, also ich von früher her Ihnen auch mit. Ihr habt das höchste Maß an Atheismus, was auf unserem Globus zu finden ist, jetzt mal so als geografisches Gebiet. Und Sie können allein an der Existenz des Schneewindhauses ablesen, dass Gottes Wort wirklich stimmt. In der Wüste wird es blühen. Also da, wo nichts zu hoffen ist, da setzt der Vater im Himmel das Schneewindhaus hin. Wo alles verloren ist, da kommt sowas dann eben hin. Und wenn dann noch einer sagt, die Bibel stimmt nicht, weiß ich nicht, wie man es noch erklären soll, ist so offensichtlicher geht es gar nicht. Und in dem geliebten Sachsen-Anhalt, in der Gegend von Hettstedt, ist ja nicht ganz weit von hier, lebt auch noch eine jüngere Frau, und die sucht richtig ernsthaft einen Mann fürs Leben. Jetzt nicht mal so eine Liebelei oder sowas, sondern sie sucht richtig ernsthaft einen Mann fürs Leben. Ich habe vergessen, wie viele Jahre, also nicht bloß mal so 3 Wochen oder 3 Monate, richtig lange. Und sucht und sucht und es findet und findet sich nicht der Richtige. Und irgendwo, sogar in Sachsen-Anhalt, läuft ja einer über den Weg oder eine und sagt, du musst vielleicht, versuch doch mal zu beten. Sie hat keine Ahnung, was das ist, weil sie von Gott nichts weiß und Kirche und nicht und so. Und wie soll man nun beten? Da alles andere nichts nützt, sagt sie, da probiere ich das mal. Kauft sich einen Luftballon, so mit Helium gefüllt und schreibt auf den Luftballon drauf, lieber Gott, ich suche einen Mann für mein Leben. Und der Luftballon geht nach oben. Und siehe da, das Gebet wird erhört. Und da sagt sich die Frau aus Sachsen-Anhalt, also muss ja wirklich einer da oben sein. Das ist ja so offensichtlich, nach der langen Wartezeit, wo nichts war, und jetzt auf einmal mein Luftballon mit dem Gebet, und da muss einer sein. Tja, aber wie finde ich den? Und es gibt noch eine Gnade obendrauf, sie trifft, ich weiß nicht, ob es dieselbe Person war oder eine andere Person, die sagt zu ihr, also wenn du wirklich wissen willst, wer das ist da oben und wie das mit Gott ist und so, da fahre mal da und dahin. Und da musste sie da eine ganze Strecke weit fahren, das ist von Hettstedt Luftlinie so 30, 40 Kilometer ungefähr, auf so ein kleines Dorf im Harz. Und da wohnt ein alter Pastor, der ist schon 90 Jahre, aber der kann dir helfen und der kann dir sagen, wie du wirklich Gott findest. Und die fährt dahin und seitdem fährt sie da regelmäßig hin. Also dort von dem dann gelernt hat und unterwiesen worden ist, wie bei den Indianern, du musst zu Jesus kommen und mit Jesus findest du dann den Weg zu dem wahren, einen, lebendigen Gott. Und die ist so voller Freude. Wie gesagt, die fährt jeden Monat die weite Strecke und will immer wieder noch mehr und mehr lernen. Wie ist das mit Gott? Wie komme ich mit ihm da in den Kontakt? Etliche unter euch kennen meine liebe Frau, aber natürlich längst nicht alle. Also diejenigen, die meine liebe Frau nicht kennen, könnten sich jetzt bei den anderen erkundigen, wer sie denn ist. Und die können ja beschreiben, wie sie so ungefähr aussieht und wie alt sie ungefähr ist und was man so beschreiben dann kann über eine Person. Da kann man auch herausfinden, dann noch, wie viele Kinder wir haben und noch alle möglichen Dinge. Wenn sie dann noch Detektiv spielen, dann können sie auch noch herausfinden, wie groß meine Frau ist. Weiß ich selber nicht ganz genau, Entschuldigung. Und Sie können auch die Schuhgröße rausfinden, weiß ich auch nicht genau. Aber das kann man rausfinden, wenn man Privatdetektiv spielt. Und dann kennen Sie meine Frau immer noch nicht. Stimmt's? Dann wissen Sie eine Menge über meine Frau. Sie können sogar mehr über meine Frau wissen als manche Sachen, die ich, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie groß sie ist, ich weiß so ungefähr. Aber Sie könnten es ganz genau feststellen. Aber sie würden sie damit nicht kennen. Was braucht es denn, dass ich eine andere Person kenne? Das geht ja auch nicht, dass ich sage, ich rufe jetzt mal irgendwo an und sage meinen Spruch und lege wieder auf. Ich muss zum Kennenlernen mit einem anderen, muss ich die Antwort kriegen. Das ist das Minimum. Da reicht ein Satz. Unser jüngster Sohn, der ist ein bisschen sportbegeistert. Und ich kam mal von einer meiner Reisen und da hatte ich, jetzt ist mir der Name weggerutscht, dieser namhafte Volleyballspieler aus Deutschland, der da so ganz berühmt war. Wie heißt er? Ja, Nowitzki. Basketball, ja, Entschuldigung, Basketball. Nowitzki. Also wir stehen auf irgendeinem Flugplatz und jemand hatte mir gesagt, ja, die Basketballer, die sind jetzt gerade hier, ist irgendwie, und dann standen da alles solche riesengroße Kerle und dann habe ich gedacht, das müssen die wohl sein und ich spreche dann einen, den ich überhaupt nicht kannte, spreche den dann an und sage, Entschuldigung, gehören Sie zu diesen Basketballern? Und dann haben wir irgendwie noch ein, zwei Sätze gesprochen und er hat ganz freundlich normal geantwortet und so und dann habe ich hinterher mal geguckt, wer es denn gewesen sein könnte und dann stellte ich fest, oh, hast Dirk Nowitzki getroffen. Und dann komme ich nach Hause und sage meinem Sohn, weißt du, wen ich getroffen habe unterwegs? Oh, keine Ahnung, ich habe Dirk Nowitzki getroffen. Papa, du hast Dirk Nowitzki getroffen. Der kriegte sich gar nicht wieder ein, dass Papa auf einmal Dirk Nowitzki persönlich kannte. Ich weiß immer noch nicht, wie groß der ist oder war. Ich weiß auch nicht seine ganzen Medaillen, weiß ich alles nicht. Aber ich habe in dem Fall sogar zwei, drei Sätze habe ich mit ihm gesprochen. Ich kenne ihn. Und das braucht es zum ewigen Gott. Und das geht nur über Jesus, der wirklich der Mittler ist. Und an der Stelle merkt man es, wie unumgehbar das ist. Dass Jesus sagt, komm, du kannst mit mir das Gespräch finden zum allmächtigen, ewigen Gott. Die Moslems haben ja manchmal auch recht. Die sagen nämlich, wie kommt ihr Christen denn da drauf, wie erdreistet ihr euch zu dem ewigen Gott Vater zu sagen? Wer hat euch denn das erlaubt? Und da sagen wir, das hat uns Jesus erlaubt. Und das heißt, in diesem Gegenüber wird uns deutlich, wie wenig selbstverständlich das ist. Wir als Christen halt sind so gewohnt, ich sage es mal so, Entschuldigung, wir plappern manchmal das Vaterunser daher, das sind wir dermaßen gewohnt. Und machen uns gar nicht bewusst, was für ein unglaubliches Privileg das ist, dass wir das sagen dürfen. Und da gehört aber eben dazu, dass wir das nicht wie ein Gedicht aufsagen, sondern wie diese Frau mit ihrem Luftballon, die hat gesagt, ich will jetzt aber auch wissen, wer das da oben ist. Ich will ihn kennen, so dass ich nicht nur ein Gebet hochschicke, sondern dass ich dann wirklich höre, was er mir sagt. Die Jahreslosung steht ja in einem Zusammenhang eines Textes im Alten Testament, der zu den Texten gehört, wo man normalerweise nur die Achseln zuckt und den Kopf schüttelt und sagt, was die da alles für Geschichten in ihrer Bibel drin stehen haben, da weißt du wirklich nicht, was du dazu sagen sollst. Und auch für uns, die wir jetzt sagen, wir wollen ja gerne Gottes Wort verstehen, sind da eine ganze Reihe von Texten, wo, wenn wir ehrlich sind, wir sagen müssen, Entschuldigung, also was das hier bedeuten soll, da muss ich passen. Es steht in Gottes Wort, da wird es irgendeinen Sinn haben, aber erklären kann ich euch das nicht. Der erste Stolperstein ist der, den wir uns selber setzen, dass wir diese Texte aus unserer Perspektive lesen. Das heißt, wir gucken das mit unseren Augen an, mit unseren Maßstäben, aus der Perspektive unserer Gewohnheiten und unserer Vorstellungen. Und wir gehen, das machen wir alle intuitiv, wir gehen dann davon aus, dass man das ja so sieht und man das so versteht. Und da kann man sich schon als moderner Europäer das erste Mal bewusst machen, der größte Teil der Menschheit sieht es gar nicht so, wie wir Europäer das sehen. Der größte Teil der Menschheit hat ganz andere Maßstäbe. Also auch der heutigen Menschheit hat ganz andere Maßstäbe als wir modernen Europäer. Wir sind nicht die Mehrheit, wir sind die Minderheit der gesamten Menschheit. Und da kann man schon mal ein bisschen vorsichtig sein, dass man sagt, aha, vorsichtig, ob das alles so ist, wie du jetzt denkst, müssen wir erst noch mal dahingestellt sein lassen. Vor, was weiß ich, vielleicht 30 Jahren oder so, waren Gäste bei uns und eine von ihnen war eine richtig begabte Malerin. Da bin ich völliger Blindgänger. Und freute mich, dass ich so jemanden im Hause hatte und fragte die, ob die mir ein bestimmtes Bild malen könnte. Hat mir so ein bisschen beschrieben, wie das sein sollte. Sagte, ja, können wir machen. Und am nächsten Tag beim Frühstück sagte sie zu mir, Entschuldigung, ich kann das doch nicht machen. Ich bin ganz erstaunt. Ich sage, wieso denn nicht? Und da sagt sie, Entschuldigung, ich bin gewohnt, in der umgekehrten Perspektive zu malen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Ich hatte das noch nie gehört, dass es eine umgekehrte Perspektive gibt und dass man in der umgekehrten Perspektive malen kann. Da muss ich auch erstmal wieder mal hier oben ganz neu sortieren, was das jetzt ist. Und habe dann rausgefunden, im Schneebenthaus hängen auch hier und da Ikonen. Die Ikonenmalerei funktioniert so, dass man mit einer sogenannten umgekehrten Perspektive malt. So wie wir normalerweise malen, malen wir das Bild so, wie wir das sehen. Also ich gucke jetzt hier aus dem Fenster und dann sehe ich da drüben das Gebäude und dann male ich das so, wie ich das sehe. Und mit Ihnen, als wenn ich jetzt malen könnte, könnte ich auch sagen, ich sehe Sie und dann male ich Sie so, wie ich Sie jetzt sehe. Das ist unsere normale Perspektive. Und die umgekehrte Perspektive ist also, wie gesagt, umgekehrt. Dann gucke ich nicht die Dinge und das Bild an, sondern das Bild guckt mich an. Das ist das Geheimnis in der Ikonenmalerei. Das müssen die also lernen und wissen, dass sie so malen, dass wenn ich in rechter Weise da drauf schaue, dann merke ich, jetzt werde ich angeschaut. Und ich muss mich jetzt den Maßstäben und der Perspektive dieser Ikone stellen. Nicht die Ikone muss meinem prüfenden Blick standhalten, ob ich sie gut oder schlecht finde oder gut gemalt oder nicht so gut gemalt, sondern ich muss dem standhalten, ob das, was mir aus dieser Ikone heraus begegnet, ob ich dem standhalten kann. Und so ist das mit der Heiligen Schrift. Wenn wir der Heiligen Schrift richtig begegnen wollen, müssen wir diese Position der umgekehrten Perspektive einnehmen. Wir müssen also so lesen und so betend lesen, dass wir fragen, Herr, was sagst du mir jetzt nicht, was habe ich für Fragen an diesen merkwürdigen Text, sondern was hast du für Fragen an mich und mein Leben und an meine Vorstellungen und an meine Maßstäbe und so weiter. Ich versuche mal zwei Dinge noch. Es gibt ja, ich nehme mal das bekannteste oder einen der ganz bekannten Texte in einem ersten Buch Mose, das ist diese Opferung des Isaak, wo dem Abraham gesagt wird, er soll seinen Sohn opfern. Und wenn Sie das jetzt ganz schlicht mit menschlichen Augen lesen, können Sie eigentlich nur den Kopf schütteln und die Achseln zucken und sagen, also dass er meinen Sohn einen Text da reingesetzt haben, das kann man nur nicht verstehen. Da wird der Abraham losgeschickt, er soll seinen Sohn opfern. Und Kurt hat schon das Messer in der Hand und da sagt plötzlich der Engel, nee, sollst du es doch nicht machen. Und da sagt man sich, wir sind jetzt den Text alle gewohnt, ja, aber versetzt nicht nochmal in die Lage, Sie lesen den Text das erste Mal, da sagen sich, also, lieben Leute, Entschuldigung, aber was soll denn das? Das könntet ihr euch dann sparen, wenn es zum Schluss sowieso ganz anders ausgeht. Da braucht man nicht erst so eine komplizierte Geschichte zu machen. Zu dieser umgekehrten Perspektive ist die beste Hilfe zu verstehen oder sich darum zu ringen, wie hat Jesus diese Texte gelesen? Mit welchen Augen hat der da drauf geschaut? Und wenn Sie gerade dieses Beispiel mal nehmen, da ist es also ganz leicht und offensichtlich, dass man das verstehen kann. Jesus versteht ja sofort, es geht jetzt um den Vater und den Sohn, sprich meinen himmlischen Vater und mich als seinen Sohn. Und deswegen steht diese Geschichte da drin, dass ich weiß, mein Vater wird mich eines Tages an die Hand nehmen und wird sagen, komm mein Sohn, das Opfer ist dran. Du sollst das Opfer werden. Und wenn Sie das unter dieser Perspektive lesen, dann merken Sie auf einmal, da spielt jeder halbe Satz eine Rolle in diesem Text. Alle Details, die Sie da drin finden, die sprechen auf einmal so lebendig, da merken Sie, da können Sie richtig verstehen oder nachvollziehen, wie Jesus diesen Weg ans Kreuz da gegangen ist. Und wo er zum Schluss verstanden hat, der letzte Vers heißt ja, Gott hat sich ein anderes Opfer ausersehen. Und da wusste Jesus, das andere Opfer, das bin ich oder werde ich sein. Nicht, dann geht es wieder plötzlich zum Schluss schnell noch gut aus. Mindestens aus menschlicher Sicht gut aus. Aus seiner Sicht wäre es ja nicht gut ausgegangen, wenn es nicht bis zum Opfer gegangen ist. Ich hatte jetzt von den Märtyrern gesprochen. Bei den Märtyrern ist es ja auch so, das ist ja so sonnenklar, für die Märtyrer ist das doch spätestens jetzt eine unglaubliche Ehre, dass sie so vollkommen in die Fußtapfen Jesu Christi gehen konnten, durften, bis hin zum Tode. Das ist doch nicht, Mensch, hätten wir mal doch irgendwo die Kurve noch gekriegt und wären davongekommen. Noch ein paar Worte zu der Hagar. Hagar ist ja auch jemand, die kannte Gott tatsächlich. Also sie gehörte zu denen, die hatte Gott reden hören. Wie viele Christen, die sagen, wenn ich mal einmal in meinem Leben hören würde, dass das tatsächlich stimmt, dass Gott redet. Die gehörte zu denjenigen, die tatsächlich gehört hatte, Gott hat zu mir geredet. Die betete, die gehörte zu Gott, die wusste garantiert auch genug, was dann so an religiösem Wissen dazugehörte und so. Und zählt im Licht des Neuen Testamentes als ein negatives Beispiel. Da fragt man sich, wie kann denn das sein? Wie ist denn das möglich, dass ein Mensch, der betet, der glaubt, der sogar Gottes Stimme hört, der auch drauf hört, was er sagt, als Negativbeispiel erscheint. Ich mache es jetzt mal nur ganz kurz, dass der Stolperstein bei der Hagar war, dass sie diese Gnade, dass Gott zu ihr redete, dass sie ihn kannte, dass er ihr auch das Privileg gegeben hatte, diesen erstgeborenen Sohn Abrahams zu gebären, dass sie das zum Stolz verleitet hatte. Und das ist ein allgegenwärtiges Problem in der lieben Christenheit. Kaum haben wir Erfolg, schon sind wir die da. Naja, das ist ja, weil wir das ja richtig gemacht haben. Deswegen ist ja jetzt der Erfolg da. Und da bei den anderen nicht Erfolg ist, müssen die es ja falsch gemacht haben. Und wir haben es ja richtig gemacht. Sonst hat man ja keinen Erfolg. Und schon sind wir auf der Spur Hagars und sind im Licht der himmlischen Welt ein Negativbeispiel. Denn wenn wir endlich mal irgendwo was richtig gemacht haben, ist das überhaupt kein Grund, dass wir damit rumpranzen. Da können wir sagen, lieber Herr, hab Dank, dass ich endlich mal was nicht falsch gemacht habe. Dass es endlich mal nicht schon wieder daneben ging mit allen möglichen Einschränkungen und wo man sagen muss, naja, gut, dann lassen wir mal. Sondern hilf uns, Herr, dass wir den Weg der Demut lernen, die uns der Apostel Paulus das ja auch vor Augen stellt, Jesus, also dieser im Philipperbrief, dass wir auf ihn schauen und dann wird das aufgezählt, wie Jesus eben bewusst diesen Weg der Niedrigkeit gegangen ist und nicht guckt einmal, weil ich so toll bin und darum und so weiter. Möge Gott uns Gnade geben. Amen.
Lieber Herr Jesus Christus, dich beten wir an. Du bist der Weg zum Vater und du führst uns immer neu in seine unmittelbare Gegenwart hinein. Dafür preisen wir dich mit unserem ganzen Herzen. Und wir dürfen den Vater erleben als den Gott, der uns sieht, der uns ansieht, der uns Ansehen gibt und der unsere Gebete hört und in dessen Umarmung unser ganzes Leben geborgen ist. Wir danken dir für die Geborgenheit der Gegenwart des Vaters. Und wir danken dir für das Geheimnis der heiligen Dreieinigkeit, dass wir hineingenommen sind in diese Einheit, auch mit unserem Leben, dass du viele Grenzen und auch manche Wunden aufzuweisen hast. Aber habe Dank, dass in deiner Gegenwart alles zurechtkommt, alle Fragen ihre Antwort finden werden. Du bist der Gott, der uns vollendet, der auch unseren Weg vollendet, der uns Schritt für Schritt führt und dabei unser Herz verwandelt. So beten wir dich an, auch an diesem zweiten Advent, wo wir Ausschau halten auf dein Kommen. Habe Dank, dass du dich bis zum heutigen Tage einladen lässt und dass dein Kommen gewiss ist. Du hast dich auf dieses Kommen festgelegt und damit dürfen auch wir es erfahren. Dafür danken wir dir, dass du auch im Heiligen Mahl zu uns kommst, dass dein Evangelium uns immer neu reinigt, verwandelt und in die Gegenwart des Vaters führt. Wir danken dir für den Heiligen Geist und wir danken dir für das Werk der Erlösung des Sohnes. Und so preisen wir dich mit allen Engeln und mit den himmlischen Chören singen wir das Lob deiner Herrlichkeit.